Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg. Ich bin nochmal auf der Leipziger Buchmesse, wieder am ersten Messetag und führe ein Gespräch mit Carsten Tergast. Er wird sich gleich vorstellen. Wir sind bei Folge 336 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 274.
Wir sind auf der Leipziger Buchmesse und es ist sehr laut im Hintergrund. Neben mir mein Interviewpartner Carsten Tergast, Redakteur, Autor, ehemaliger Buchhändler. Wir haben schon mehrere Podcasts zusammen gemacht. Ich habe heute vier Fragen mitgebracht. Erste Frage an Carsten Tergast. Strukturwandel im Buchhandel. Die Großen werden größer, die Kleinen verschwinden oder werden gefressen. Carsten, wie siehst du das? Strukturwandel bei Verlagen und Buchhändlern.
Ja, wir haben im Grunde genommen die gleiche Entwicklung, die wir in anderen Branchen auch haben. Du hast es schon gesagt, groß frisst klein und dadurch geht Vielfalt verloren letzten Endes. Programme werden vergleichbarer, ähnlicher. Es wird sehr auf große Namen oder vermeintlich große Namen gesetzt. Und es ist relativ schwierig, auch aus Autorensicht zum Beispiel, Projekte unterzubringen, die ein bisschen Anlauf brauchen und die ein bisschen Unterstützung brauchen würden, auch von Verlagsseite. Früher haben wir immer über die gute alte Mischkalkulation, sage ich mal, geredet. Das heißt, die Verlage hatten gut laufende, leichtere Bücher sozusagen, die aber das schwerere Programm mitfinanziert haben. So ein bisschen. Das bricht mehr und mehr weg, weil die schweren Titel gar nicht mehr gemacht werden. So, dann gibt es natürlich immer noch sehr viele Kleinverlage, die da sehr wacker sind und sich auf verschiedene Art und Weise durchschlagen, auch kreativ durchschlagen. Aber es bricht so ein bisschen, wie wir das gesamtgesellschaftlich sehen, so eine Art die Mitte weg. Ja, also man hat auf der einen Seite die ganz Kleinen, die sich irgendwie durchschlagen, auf der anderen Seite die ganz Großen, die nur noch auf das gute, gängige setzen. Ja, es ist eine schwierige Situation.
Aber wozu führt das? Also wird deswegen wesentlich weniger gelesen oder nur anders gelesen oder mehr einheitliche Sachen? Wozu führt das eigentlich?
Ja, ich glaube, dass mehr einheitliche Sachen gelesen werden. Es wird das gelesen, was gehypt wird. Wir haben ja verschiedene Bereiche im Verlagswesen und im Buchhandel im Moment, die boomen und die sehr gut laufen. Wenn man an diese Dark Romance-Geschichten und sowas denkt, da wird halt sehr viel reingesteckt an Geld und an Engagement, weil man gesehen hat, es läuft und es gibt ein Publikum dafür. Und dafür fallen aber andere Sachen hinten rüber. Und Lesepublikum, schwierig. Also ich habe selber Kinder im Alter von 18 und 22 Jahren und ich sehe, was da gelesen wird oder was eben auch nicht gelesen wird. Ich denke schon, dass es da eine Bewegung weg gibt, einfach auch vom Lesen, vom Bücherlesen vor allen Dingen, weil ja auch die Aufmerksamkeitsspanne einfach immer geringer wird. Und das kennen wir ja von uns selber auch tatsächlich, also ich nehme mich da gar nicht aus. Seit man sehr viel am Handy liest oder am PC liest, ist es tatsächlich schwieriger geworden, sich länger auf einen Text zu konzentrieren und längere Texte wirklich sinnerfassend zu lesen. Das ist einfach so. Diejenigen, die das nie gelernt haben, wo soll es herkommen?
Ja, ich habe vorhin in einem Interview auch gesagt, verschenkt Bücher, verschenkt schöne Bücher, zum Beispiel Büchergilde Gutenberg, also Bücher, denen man anmerkt, die sind handwerklich hervorragend gemacht und es ist ein Genuss. Aber das ist unsere Aufgabe, das ein bisschen zu fördern. Wir schauen mal auf das Verhältnis Buchhändler und Verleger. Da gibt es ja über viele Jahrzehnte gab es 4, 5 Fachzeitschriften. Du hast selbst bei einer mitgearbeitet, beim Buchmarkt. Nun haben wir von all diesen Fachzeitschriften ist nur noch eine einzige übrig geblieben und statt zweimal die Woche erscheint sie nur noch 14-tägig. Das ist das Börsenblatt. Was richten fehlende Fachzeitschriften eigentlich mit Buchhändlern und Verlagsleuten an?
Ja, wir haben auch in dem Bereich dann keine Vielfalt mehr, ne? Also wenn ich daran denke, an meine Zeit beim Buchmarkt, wir haben immer ein gesundes Konkurrenzverhältnis, nenne ich das mal, zum Börsenblatt gehabt. Es ging immer so ein bisschen drum, wer ist schneller, wer hat die besseren Informationen, wer interpretiert vielleicht auch bestimmte Vorgänge besser, sinnerfassender. Das hat sich gegenseitig befruchtet, aber letzten Endes auch. Wir waren uns ja nicht gram. So, und wie in jedem Bereich, wenn Konkurrenz wegbricht, wenn nur noch einer überbleibt am Ende, wo soll die Vielfalt herkommen und wo soll auch quasi das Konkurrenzverhältnis herkommen, dass man besser wird. Man wird ja durch Konkurrenz oft besser. So, und wenn du keine Konkurrenz mehr hast, musst du auch nicht besser werden. Das ist jetzt kein Vorwurf an die Börsenblatt-Kollegen, die machen mit Sicherheit immer noch einen guten Job und geben ihr Bestes, aber letzten Endes fehlt diese gegenseitige Befruchtung und dieses gegenseitige Sprechen auch. Wir haben ja auch untereinander durchaus gesprochen. Das fällt alles weg und das bricht Vielfalt weg, so wie in anderen Bereichen auch.
Ja, vieles hat sich ins Digitale verlagert. Wir sprachen gerade über den Newsletter. Was ist der Vor- und Nachteil vom Newsletter? Gibt es viele Vorteile?
Aus meiner persönlichen Sicht gibt es einfach zu viele Newsletter. Also wir sprachen schon mal drüber, man hat hier Newsletter abonniert, da Newsletter abonniert und sie kommen immer zum unpassenden Moment, nämlich wenn man gerade mit irgendwas anderem beschäftigt ist. Also schiebt man sie auf die lange Bank und denkt sich, okay, gucke ich nachher rein, lese ich nochmal und vergisst es dann. So. Ich sehe da auch keine, wie soll man sagen, inhaltliche Entwicklung oder keine Entwicklung in der Machart. Also es ist im Grunde genommen ist es immer eine Auflistung von News, eine Auflistung von Themen und man muss schon sehr genau reingucken, um zu sehen, was könnte interessant sein. Das ist also auch wieder zeitaufwendig. Vielleicht müsste da einfach mal jemand drangehen und irgendwas erfinden, wie so ein Newsletter schneller ins Auge springt und wie ich schneller sehe, was für mich interessant sein könnte. Wie das aussehen kann, weiß ich selber im Moment nicht.
Ja, und der Newsletter verweist ja immer auf digitale Texte und bei den digitalen langen Texten, da fehlt dann die Konzentration. Ne? Das Lesevergnügen fehlt, Archivierbarkeit fehlt und Ähnliches mehr. Springen wir mal zum nächsten Thema. Wie können eigentlich Verlage erfolgreich werden? Hättest du da Ideen dazu?
Ja, dazu habe ich eine ganze Menge Ideen. Ich muss nur gerade vorsichtig sein, was ich sage. Ich bin ja selber auch Buchautor und habe mit verschiedenen Verlagen zu tun in der Hinsicht. Und was eben aus Autorensicht wirklich schwierig ist, ist das Eindampfen von Presseabteilungen, das Eindampfen von Budgets, das Eindampfen einfach von Engagement für die Autoren, die nicht sowieso schon irgendwo mit einem großen Namen überall präsent sind. So, ich habe, ohne Namen nennen zu wollen, aber kenne Verlage, die einen Buchausstoß haben von 50, 60 Titeln pro Programm und dann sitzt in der Presseabteilung eine Person, vielleicht sogar noch mit einer halben Stelle und kümmert sich um dieses Monsterprogramm. So, das kann natürlich nicht funktionieren. Es sorgt für Frust bei den Autoren, müsste eigentlich auch für Frust im Verlag sorgen. Wundere ich mich manchmal, dass ich das Gefühl habe, dass es nicht der Fall ist. Aber da ist auf jeden Fall was ins Rutschen geraten, schon ganz lange. Und da müsste meiner Ansicht nach dran gearbeitet werden. Also klar, Personal ist teuer. Und man spart sich dann gerne, wenn man über Einsparungen redet, wird meistens als erstes am Personal gespart. Aber es macht langfristig keinen Sinn. Ja, und ansonsten, was ich schon lange predige, mehr Mut, mehr Fantasie, mehr, auch bei den größeren Verlagen tatsächlich, mehr Mut, nochmal abseitige Themen wieder anzufassen und was zu machen, weil das bricht weg und das landet alles letzten Endes, wie ich vorhin schon sagte, bei den Kleinverlagen, die sich da redlich Mühe geben natürlich, aber wo dann am Ende auch kein Autor wirklich von leben kann. Es ist alles sehr, sehr ins Ungleichgewicht gerutscht.
Ja, die Kleinen werden kleiner oder verschwinden. Man konzentriert sich auf Nischen und man versucht in der Nische irgendwas zu bewegen und ab und zu funktioniert es. Aber ein richtiges Rezept kann es nicht geben, Carsten. Da bin ich mit dir einer Ansicht. Wie können denn kleinere Buchhandlungen erfolgreich werden? Kann man da vielleicht irgendwelche Ideen entwickeln?
Ja, es gibt ja diese Ideen tatsächlich schon. Also ich glaube, es geht da letztendlich tatsächlich nur über das persönliche Engagement. Erstens der Inhaber, zweitens der Mitarbeiter und über unablässige Veranstaltungen, ja auch ein Newsletter, also Präsenz im Grunde genommen. Das ist eigentlich das Hauptthema, denke ich, das ich sehe. Viele Buchhändler waren halt von alters her gewöhnt, dass es sie gibt und die Kunden kommen und die Kunden kaufen Bücher und so lief das alles eine ganze Zeit lang so. Und so läuft es aber heute nicht mehr. Ich kann nicht einfach irgendwo einen Laden mit Büchern aufmachen und abwarten, dass die Leute kommen. Das funktioniert nicht mehr. so. Und die, das sieht man ja oft, die kleinen Buchhandlungen, die gut funktionieren, sind die, die eine Strategie haben, die auch einen Markenkern für sich selber haben, die wissen, was sie da tun und was sie tun wollen, wo sie gut sind, wo sie auch nicht gut sind. Das ist ja auch immer so ein Thema. Man muss zwischendurch einfach auch mal Entscheidungen treffen, Sachen weglassen und nicht machen. Das ist ja mindestens so wichtig, wie Sachen zu machen. Die Sachen, die man nicht macht. Ja, also es geht darum, erkennbar zu sein, am Markt zu sein, präsent zu sein. Und dann kann es immer noch funktionieren mit kleinem, unabhängigen Buchhandel. Aber es wird schwieriger.
Ja, und wenn man junge Mitarbeiter hat, die eben wissen, wie die jüngere Zielgruppe tickt, dann kann man eben sich auf die auch verlassen und sieht ja, bringt das ein gewisses Publikum, bringt das eine gewisse Resonanz, das kann ich mir vorstellen. Also auch da Konzentration eben auf das, was für dich möglich ist. Carsten Tirgas, vielleicht nennst du noch kurz deine Website, wenn man zu dir Kontakt aufnehmen will, oder wo findet man dich am ehesten digital?
Ja, meine Website ist seit geraumer Zeit in Überarbeitung, wird es aber irgendwann wieder geben. Am besten tatsächlich per E-Mail, carsten.tergast@gmx.de. E-Mail ist tatsächlich die beste Art und Weise, mit mir Kontakt aufzunehmen, und grundsätzlich können wir über alles sprechen.
Ja, wir haben über einige Aspekte gesprochen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, deine Analyse. Ich schätze das sehr. Und wir sehen uns dann sicherlich nächstes oder übernächstes Jahr wieder auf der Messe. An Sie als Zuhörer, die herzliche Bitte, versuchen Sie zu vergessen, dass hier um uns herum viele Leute gesessen haben. Wir haben uns konzentriert auf das Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ganz herzlichen Dank an Carsten Tirgast und die vielen Nebengeräusche. Ja, Sie kennen das. Das ist nun mal so auf der Messe, wenn man keine Studiomöglichkeiten hat. Wir bedanken uns sehr herzlich bei Carsten Tirgast, Autor und Redakteur, Journalist und vor allen Dingen Buchhändler. Sehr profunde Einschätzung, herzlichen Dank. Nächste Woche gibt es die Folge 337 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 275. Lassen Sie sich überraschen. Empfehlen Sie diesen Podcast gerne weiter. Auf Wiederhören. Ralf Plenz aus Hamburg, Ihr Büchermacher.